Yes. Nun, für diejenigen, die mich bereits kennen, die wissen, dass ich es liebe zu essen. Ich muss aber ehrlich gesagt zugeben, ich bin eine komplette Niete, was Kochen angeht, und ich versuche es eigentlich zu vermeiden wie die Pest. Und das hat dazu geführt, dass, als ich noch studiert habe hier in der OTH, dass ich so eine Phase gehabt hatte, wo ich mich fast ausschließlich von Haferflocken ernährt habe. Ich habe da wirklich so 500 Gramm Packung Haferflocken am Tag verzehrt, morgens, mittags, abends. Und wie ihr euch vorstellen könnt, habe ich nicht gerade sehr viel Freude daran gehabt, aber ich musste nicht kochen. Und als Abwechslung zu den Haferflocken habe ich dann auch manchmal 500 Gramm puren Magerquark gegessen. Kennt ihr Magerquark? 0,2% Fett und so weiter, ne? Also dieser Magerquark, der, wenn ihr den isst, der so in deinem Hals stecken bleibt. Genau den meine ich. Ja, und wie ihr euch vorstellen könnt, auch da habe ich nicht sehr viel Freude daran gehabt, aber ich musste nicht kochen. Und das würde ich sagen, war so letztendlich essenstechnisch der Tiefpunkt in meinem Leben, bis ich dann aus meiner Misere erlöst worden bin und geheiratet habe. Ja, ist tatsächlich, meine Frau ist meine Retterin in dieser Hinsicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Und jetzt habe ich eher so ein bisschen mit Hüftspeck zu kämpfen. Es ist auch ein bisschen hartnäckig, also ich trainiere viel, aber irgendwie hinten, da packt sie auch manchmal so ein bisschen dran, ne? Aber es ist ein bisschen Motivation für mich dann letztendlich auch. Aber ich muss ehrlich sagen, ihr Essen ist sehr verführerisch und ich gebe ihr da vollkommen die Schuld dafür. Ich übernehme da keine Verantwortung. Es ist allein ihre Schuld. Und ein Freund von mir, der kann da auf jeden Fall bestätigen, wie verführerisch ihr Essen sein kann. Wir haben ihn nämlich eingeladen zu uns nach Hause, zu seinem Geburtstag. Meine Frau hat wunderschön für ihn gekocht und so weiter. Und er fing an zu essen und auf einmal wurde es ganz still. Und er sagte dann auf einmal nichts mehr. Und ich habe schon gemerkt, irgendwie er scheint in Trance zu sein. Und meine Frau hat dann ganz vorsichtig mal nachgefragt, ob alles noch gut ist. Und er schaut er so hoch und ich meine, ich habe eine Träne gesehen. Aber er sagt aber immer nur so, oh, das Essen, es ist so gut, es ist so gut. Und ich sage nur, Bruder, ich weiß, das ist jetzt mein Leben, Alter. Das ist das, das ist, so läuft es bei mir. Aber es ist wirklich so, wenn ich das Essen meiner Frau esse, du, der Lobpreis, er fließt über in meinem Mund. Mit jedem Happen denke ich mir einfach nur, ach Gott, ist so gut, er ist so gut zu mir. Deswegen, wenn du heute hier bist und du nicht glaubst, dass Gott gut ist und du auch nicht glaubst, dass Gott existiert, dann liegt es einfach nur daran, dass du noch nie das Essen meiner Frau probiert hast. Denn wenn du es essen würdest, du würdest dich sofort bekehren. Ich sag dir ehrlich. Aber es ist tatsächlich für mich so, wo ich mir denke, ich verstehe nicht, wie Leute nicht gläubig sein können. Denn wie kann man leckeres Essen essen und dann trotzdem noch sagen, dass es Gott nicht gibt? Oder dass zumindest Gott nicht gut ist? Ich verstehe das nicht. Weil ich denke mir nämlich, ey, wenn Essen schon so gut ist, ey, wie viel besser muss dann Gott letztendlich sein, der all das Essen so wunderbar erschaffen hat? Und Gott hat nicht nur das Essen erschaffen, die Zutaten, die Gewürze, die Gerüche und so weiter, sondern Gott hat uns auch einen Geschmackssinn gegeben, um all das zu genießen. Denn was bringt dir letztendlich das leckerste Essen in der Welt ohne einen Geschmackssinn? Eigentlich gar nichts. Also man braucht letztendlich beides und Gott hat beides wunderbar erschaffen, fast ausschließlich für unseren Genuss, sodass du tagtäglich eine Freude haben kannst. Das ist, wie gut unser Gott ist. Und Essen ist letztendlich nur so ein ganz klitzekleiner Teilbereich, wo man letztendlich die Güte Gottes erleben kann. Aber ich verspreche euch eine Sache. Ich verspreche euch, es gibt noch so viel mehr zu erleben. Und deswegen hat König David, eines der bekanntesten in der ganzen Bibel, eines der wichtigsten Propheten in der ganzen Bibel, sogar eines der Propheten, den Jesus selbst mehr zitiert hat als je einen anderen Propheten außer Mose. Und König David hat gesagt: Taste and see that the Lord is good. Also schmeckt und seht, dass der Herr gut ist. Also genauso wie du mit deinem Mund schmecken kannst und du mit deinen Augen sehen kannst, sagt König David, genauso real und so erlebbar ist Gott selbst. Denn der Gott, an den wir glauben, das ist kein Gott, der irgendwie weit weg ist. Irgendwo da oben im Himmel oder irgendwie so etwas, der mit unserem Leben nichts zu tun hat. Ganz im Gegenteil. Der Gott, an den wir glauben, ist ein Gott, den man erleben kann, dessen Güte man schmecken kann, wo man wirklich sagen kann, du, ich habe Gott erlebt. Und das ist nicht nur etwas, was König David 2500 Jahre vorher gesagt hat und erlebt hat. So als Ausnahmefall. So weil er der Einzige war, der einzige heilige Prophet, der Gott erlebt hat. Das ist nicht der Fall. Sondern es gibt heute noch Menschen, die Gott erleben. Und auch hier in der Gemeinde gibt es genügend Menschen, die bezeugen würden, du, ich habe die Güte Gottes in meinem Leben erlebt. Und diese Einladung zu schmecken und zu sehen, Das ist etwas, was rausgeht an jeden Einzelnen von uns. Also egal, wer du bist, egal, wo du herkommst, egal, welche Hautfarbe du hast, egal, was in deiner Vergangenheit passiert ist und auch egal, wie viele Sünden du in deinem Leben hast, du wurdest erschaffen, um die Güte Gottes zu erleben. Das ist die Ermutigung, die König David uns im 21. Jahrhundert geben möchte. Schmeckt und seht. Und das ist letztendlich auch meine Botschaft für heute. Gott ist gut. Und eigentlich gibt es nichts hinzuzufügen. Da gibt es eigentlich nichts mehr dazu noch zu sagen. Eigentlich könnte ich die Predigt jetzt nach 5 Minuten eigentlich schon absagen, weil ich sage, du, da kommt jetzt nichts mehr. Also das war es jetzt eigentlich. Gott ist gut, wir können nach Hause gehen. So, wenn du das glaubst, passt das eigentlich schon. Der Kaffee braucht, es tut mir leid. Aber der ist auch gut, der Kaffee, also von daher. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ihr wisst zwar schon alle, dass Gott gut ist. Und auch im Kindergottesdienst, wahrscheinlich die kleinen Kinder wissen das auch schon. Ne? Also jeder weiß es. Also warum würde ich es dann zum zentralen Thema dieser heutigen Predigt machen? Also wenn es eh so offensichtlich ist, wenn es eh schon jeder weiß, warum würde ich es dann heute thematisieren? Und der Grund dafür ist, weil wir es zwar alle wissen, aber oftmals daran zweifeln. Vor allem dann, wenn wir schwierige Situationen im Leben durchgehen. Vor allem genau dann, wenn dein Leben sich gerade nicht gut anfühlt und du gerade nicht sagen kannst, du, ich erfreue mich gerade am Leben. Genau dann sind das so Momente, wo man nicht einfach nur wissen soll, dass Gott gut ist, sondern dann kommt es wirklich darauf an, es zu glauben, dass er gut ist. Denn ich meine, es ist super easy, wenn alles gut läuft in deinem Leben, zu sagen, hey, Gott ist gut. Wenn ich das Essen meiner Frau esse, du, ich sag's jedes Mal immer wieder, boah, Gott ist gut. Aber wenn du nicht genügend Geld für Essen hast, kannst du es dann immer noch sagen. Und deswegen möchte ich uns einfach an dieser Stelle ganz liebevoll vorwarnen und sagen, du, es werden Zeiten in deinem Leben kommen, die deinen Glauben herausfordern werden. Vielleicht ist es gerade so, dass du es wirklich sagen kannst, Gott ist wirklich gut zu mir. Aber es werden Momente kommen, die werden dich herausfordern. Und das ist nicht nur etwas, was ich sage, sondern das ist etwas, was Jesus selbst gesagt hat. Denn Jesus sagte in dem Kontext, wo er gesagt hat, dass wir uns keine Sorgen machen sollen, da sagt Jesus, macht euch keine Sorgen, denn es ist doch genug, wenn jeder Tag seine eigenen Schwierigkeiten mit sich bringt. Jeder Tag seine eigenen Schwierigkeiten. Eine andere Bibelübersetzung sagt, nicht Schwierigkeiten, sondern sein eigenes Übel mit sich bringt. Eine andere sagt, seine eigenen Plagen. Noch eine andere sagt, seine eigenen Lasten. Also Jesus gibt hier zu, dass das Leben, was wir manchmal leben, das kann richtig hart sein. Es kann richtig schwierig sein. Und zwar nicht nur hin und wieder, sondern wie er hier sagt, jeder Tag kann anstrengend sein. Und der Grund, warum Jesus sagt, macht euch keine Sorgen über morgen, ist, weil Jesus sagt, hey, der Tag heute ist doch schon so anstrengend, jetzt bitte nimm doch nicht die Sorgen von morgen und tu das noch obendrauf, sondern hey, das ist doch schon anstrengend genug. Und wenn man solche Sorgen hat und solche Schwierigkeiten durchgeht jeden einzelnen Tag, da ist es letztendlich die größte Herausforderung deines Lebens, in alledem trotzdem noch zu glauben, dass Gott es wirklich gut mit dir meint. Denn das kann sehr schnell dazu führen, dass man in den Irrglauben verfällt, dass Gott es nicht gut mit uns meint. Es kann sehr schnell passieren, dass unser Bekenntnis sich verändert von dem Bekenntnis, Gott ist gut, hin zu der Frage, ist Gott gut? Das kann sehr schnell passieren. Und selbst die ersten beiden Menschen, die es jemals gegeben hat, haben daran gezweifelt. Es ist die Frage der Menschheit. Und ich meine, Adam und Eva, sie haben daran gezweifelt, obwohl sie im Paradies gewesen sind. Also sie kannten keine Schwierigkeiten. Sie kannten keine Sorgen, sie kannten keine Probleme, sie kannten keine Zweifel. Sie kannten all diese Dinge erstmal nicht. Sie kannten keine Herausforderungen. Das Einzige, was sie kannten, war Gott. Und sie haben seine Güte jeden Tag erlebt. Und selbst sie haben gezweifelt. Und ich nehme euch da mal ganz kurz mit hinein. Und ich weiß, ich habe schon oft darüber gepredigt, aber ihr müsst es einfach ertragen. Ich liebe einfach diese Bibelstelle. Es muss gepredigt werden. Es muss einfach. Und Gott sagte zu Adam und Eva, von jedem Baum des Gartens dürft ihr nach Belieben essen. Also Gott sagt letztendlich, hey, ihr dürft so viel essen, wie ihr nur wollt. So, dass ihr so richtig Bauchschmerzen bekommt, bis ihr so eine richtige Wampe vorne drauf habt. Ja, so viel dürft ihr essen. Und das ist so ähnlich, wie wenn Eltern zum Beispiel ihre Kinder zum Sushi-Essen mitnehmen. Vielleicht habt ihr das schon mal gemacht und habt es euren Kindern gesagt, du, ihr dürft von allem essen, so viel ihr wollt. Aber von Wasabi dürft ihr nicht essen. Denn wenn ihr davon esst, dann wird es euch wie ein Blitz durch die Schädel hauen. Und ich habe das auch mal gemacht zum Spaß. Nur, dass der Spaß dabei ausgeblieben ist. Ich kann es auf keinen Fall empfehlen, macht das nicht. Aber letztendlich war es genauso gewesen, dass Gott auch zu ihnen gesagt hat, hey, es gibt so eine Sache, die dürft ihr nicht tun. Also Gott hat ihnen schon etwas enthalten. Er hat ihnen alles gegeben, was ihnen gut tun würde. Aber eine Sache hat er ihnen enthalten, nämlich das Böse zu kennen. Und so sagte er zu ihnen, aber von dem Baum der Erkenntnis von Gut und Böse, von dem sollt ihr nicht essen. Und jetzt ist es so, dass Adam und Eva sich eigentlich verhalten hat, wie jedes Kind sich heutzutage auch verhält. Wenn du Kindern sagst, sie dürfen etwas nicht, auf einmal ist das Einzige, was sie im Leben wollen, genau das zu tun, was sie nicht tun dürfen. Genau das, wo du gerade gesagt hast, dass es verboten ist, genau das wollen sie dann. Und sie können gar nicht anders, als das zu tun. Es ist wirklich wie so ein Magnet, wo sie angezogen werden. Und als der Teufel dann vorbeigekommen ist und sie verführt hat, da sagt er zu ihnen, an dem Tag, da ihr davon esst, werdet ihr sein wie Gott. Und ihr werdet erkennen, was gut und was böse ist. Und das taten sie letztendlich auch. Adam und Eva ergriffen nach dieser Frucht. Und das erinnert mich so ein bisschen an meinen Bruder, als er noch kleiner war. Da hat meine Mutter zu ihm gesagt, lege deine Hand nicht auf die heiße Herdplatte. Es hat keine 2 Sekunden gedauert und zack, war die Hand schon auf der heißen Herdplatte. Und genauso taten sie es letztendlich auch. Sie ergriffen nach dieser Frucht. Aber warum? So, warum haben sie das getan? Und hier kommt so ein entscheidender Vers. Denn als diese Frau da war, als Eva da war, da wurde sie ja verführt. Und auf einmal schaut sie diesen Baum an, diesen Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Und sie sah, dass es ein Baum ist, der doch gut zu essen wäre. Und dass es eine Lust ist für die Augen und ein begehrenswerter Baum ist. Also warum sollte sie nicht von diesem Baum essen? Er ist gut zu essen. Es ist eine Lust für die Augen. Es ist ein begehrenswerter Baum und ich soll nicht davon essen? Warum willst du, Gott, mir das enthalten? Wenn du doch gut zu mir bist, warum willst du mir etwas Gutes, was ich doch augenscheinlich sehen kann, enthalten? Also nahm sie von dieser Frucht und sie aß, weil sie glaubte, dass Gott es nicht gut mit ihr meint. Dass Gott ihr etwas enthalten möchte. Und sie und Adam kehrten Gott den Rücken. Und ihre Antwort auf die Frage, ist Gott gut, war ein ganz klares Nein. Nein, Gott ist nicht gut. Aber die Frage, die sie sich hätten stellen sollen, ist, warum will Gott nicht, dass sie davon essen? Warum nicht? Es ist gut zu essen, Lust für die Augen, begehrenswert. Warum sollte ich das nicht tun? Warum sollte ich meinen Gelüsten widerstreben? Warum sollte ich dagegen ankämpfen? Macht doch gar keinen Sinn. Aber die Antwort hat Gott ihnen eigentlich schon gegeben. Gott hat nämlich zu ihnen gesagt, an dem Tag, an dem ihr davon esst, werdet ihr gewisslich sterben. Und diejenigen von euch, die die Geschichte bereits kennen, die wissen, Adam und Eva, die haben noch viele Jahrhunderte gelebt, die sind nicht sofort gestorben. Aber hier geht es nicht primär um einen körperlichen Tod, sondern es geht vielmehr um einen geistlichen Tod. Es geht letztendlich um die Trennung von Gott. Und das ist jetzt wichtig, dass ihr das versteht, was ich jetzt als nächstes sagen werde. Denn Gott wusste, der einzige Weg, das Böse zu kennen, ist getrennt von Gott zu leben. Das ist der einzige Weg. Denn in der Gegenwart Gottes gibt es nichts Böses. In der Gegenwart Gottes gibt es kein Leid, keine Angst, keine Schmerzen, keine Herausforderungen, keine Schwierigkeiten. In seiner Gegenwart gibt es all diese Dinge nicht. Aber das Böse zu kennen, damit geht Angst einher. Verzweiflung, Hilflosigkeit, Hoffnungslosigkeit. Es öffnet sich eine ganze Gefühlswelt von negativen Emotionen, die Gott nie wollte, dass wir sie kennen. Denn in seiner Gegenwart, es gibt nur Liebe, es gibt nur Freude und es gibt Frieden in Fülle. Und deswegen sagt auch der Apostel Johannes, da wo Gott regiert, da wo die Liebe regiert, da hat die Angst keinen Platz. Denn Gottes vollkommene Liebe, es vertreibt jede Angst. Es vertreibt all das Böse, all das Schlechte. Es vertreibt letztendlich alles. Da wo die Liebe Gottes regiert, kann nur die Liebe Gottes regieren. Aber Adam und Eva, sie haben gezweifelt. Und weil sie gezweifelt haben und Gott den Rücken gekehrt haben und weil sie das Böse kennen wollten, wurden sie getrennt von Gott. Aber weil sie getrennt wurden, wurde letztendlich auch die gesamte Menschheit getrennt. Und wir alle wurden von Gott getrennt. Aber seht ihr, Gott wollte nie, dass wir das Böse kennen. Gott wollte nie, dass wir den Holocaust kennen, dass wir Sklaverei kennen, Rassismus, Diskriminierung, Kriege, Gewalt. All das erdenklich Böse wollte Gott niemals, dass wir kennen. All diese furchtbaren Nachrichten, die wir manchmal im Fernsehen sehen, im Radio hören oder in den Geschichtsbüchern lesen, all das wollte Gott nie, dass es überhaupt in unseren Gedanken ist, überhaupt ein Teil von unserer Lebenserfahrung ist. Das wollte er nicht. Das Einzige, was er wollte, dass wir das Gute kennen, dass wir Gott allein kennen, der alleine vollkommen gut ist. Das war eigentlich sein Wille gewesen. Und der Apostel Johannes sagt, das ewige Leben ist ganz einfach zu erklären. Das ewige Leben bedeutet, den einzig wahren Gott zu kennen und den zu kennen, den er gesandt hat, Jesus Christus. Das ewige Leben bedeutet, eine Beziehung mit Gott zu haben, weil du dich mit Gott verbindest, der seit Ewigkeit lebt und für die Ewigkeit leben wird. Ihn zu kennen, eine Beziehung mit ihm zu haben, bedeutet ewiges Leben. Was im Umkehrschluss auch bedeutet, ihn nicht zu kennen, den einzig wahren Gott, und den er gesandt hat, Jesus Christus, das ist der ewige Tod, die ewige Trennung von Gott. Aber damit wir das ewige Leben haben, damit wir eine Beziehung mit Gott überhaupt haben können, müssen wir zuerst glauben, dass er gut ist, dass er es wirklich auch gut mit uns meint. Also das zu glauben, das ist letztendlich das Fundament unserer Beziehung mit ihm, ist der Glaube, dass er gut ist. Und das mag vielleicht auch sehr einfach sein erstmal. Es mag erstmal sehr einfach sein, aber wenn dann auf einmal Krankheit, eine unerwartete Krankheit, dich komplett aus dem Leben schießt und du dann irgendwie gar nicht mehr weißt, wo vorne und hinten ist und du es gar nicht erwartet hast und eigentlich so viele Pläne hattest in deinem Leben und auf einmal kommt irgendeine Krankheit einfach in dein Leben? Oder wenn finanzielle Engpässe auf einmal deine Luft zum Atmen abschnüren oder Schicksalsschläge dir den Boden unter den Füßen wegreißen, dann auf einmal verwandelt sich unser Bekenntnis sehr schnell. Von dem Bekenntnis, ey, Gott ist gut, zu der Frage, ist Gott gut? Wenn unser Leben mehr nach Niederlage ausschaut als nach Sieg, mehr nach Zerstörung als nach Wiederherstellung, da kann es sehr schnell passieren, dass wir zweifeln. Und genau da ist es die größte Herausforderung unseres Lebens, trotzdem noch zu glauben, dass er gut ist. Und das ist eine Versuchung, die selbst Jesus durchgehen musste. Die selbst Jesus durchstehen musste in der Nacht, als er verraten worden ist. In der Nacht vor seiner Kreuzigung hat Jesus genau mit diesen Versuchungen kämpfen müssen. Und manche Theologen sagen sogar, dass Jesus den Sieg nicht am Kreuz errungen hat, sondern letztendlich in der Nacht davor, als er im Gebet gewesen ist, im Garten von Gethsemane. Weil er dort die Entscheidung treffen musste, was er glauben will. Will er glauben, dass Gott gut ist, selbst im Angesicht des schlimmsten erdenkbaren Leides, selbst im Angesicht des Kreuzes, will er das glauben? Oder will er zweifeln, wie Adam und Eva es auch getan haben im Garten von Eden? Wie würde er sich entscheiden? Aber letztendlich genau in dieser Nacht, genau in diesem Gebet hat es sich entschieden. Und Jesus nahm seine Jünger zur Seite, als sie im Garten gewesen sind. Und er sagte zu ihnen, ich zerbreche beinahe unter der Last, die ich zu tragen habe. Bleibt hier und wacht mit mir. Bleibt mit mir im Gebet, denn Jesus wusste, was am Kreuz auf ihn wartete. Jesus wusste, dass er am Kreuz für die Sünden der Welt sterben würde. Jesus wusste, dass er am Kreuz die Schuld von jedem Einzelnen von uns mit seinem Leben bezahlen müsste. Er wusste, dass er am Kreuz eintritt in das Gericht Gottes, dass er am Kreuz zur Sünde werden würde und der Zorn Gottes über ihn kommen würde für die Sünden der Welt. Er wusste, was auf ihn wartete. Aber Jesus wusste auch, dass er einen freien Willen hat zu entscheiden. Jesus musste die Welt nicht retten. Er hätte auch Nein sagen können. Und Jesus hat auch einen freien Willen gehabt, was er glauben will. Will er glauben, dass Gott gut ist? Will er glauben, dass Gott wirklich alles zum Besten führen kann? Will er wirklich glauben, dass das Kreuz, dass der Tod, dass all dieses Leid zu etwas Gutem führen kann? Will er das wirklich glauben? Oder will er zweifeln, wie Adam und Eva es auch getan haben? Und da war es so, dass Jesus noch ein paar Schritte weiterging. Und er warf sich nieder und er fing an zu beten. Und er sagte, mein Vater, wenn es möglich ist, dann lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Und erspare mir dieses Leid. Das war seine Bitte gewesen. Erspare mir dieses Leid. Aber nicht wie ich will. Nicht wie ich will, sondern was du willst, soll geschehen. nicht wie ich will. Und Jesus hat sich entschieden. Es war ein entscheidendes Gebet gewesen. Und damit bekannte er, dass er glauben will, dass Gott gut ist. Selbst wenn er es sich anders wünschen würde, selbst wenn er es anders wollen würde, selbst wenn er es nicht verstehen würde, selbst dann hat er sich entschieden, ich werde glauben, dass Gott gut ist zu mir. Und so ist seine Antwort gewesen auf die Frage, ist Gott gut? Ein eindeutiges Ja. Ja, Gott ist gut. Und obwohl er das sagen konnte, heißt es nicht, dass es einfach war für ihn. Es war nicht einfach. Jesus hat dieses Gebet dreimal gebetet. Für insgesamt 3 Stunden lang. Und der Lukas, der das aufgeschrieben hat im Lukas-Evangelium, der sagte, Jesus litt sogar Todesängste. Und er betete so eindringlich, dass selbst sein Schweiß wie Blut auf die Erde tropfte. Das ist, wie intensiv dieses Gebet gewesen ist. Das ist, wie stark diese seelischen Lasten gewesen ist, die auf ihm geruht haben. So intensiv war es gewesen. Aber trotzdem hat Jesus sagen können, dein Wille geschehe. Und warum konnte er das tun? Warum konnte Jesus das trotzdem tun? Weil er den Vater kannte, wie kein Mensch ihn je gekannt hat. Jesus kannte Leid, aber Jesus kannte auch die Güte seines Vaters. Und er hat trotzdem noch geglaubt, selbst wenn ich es nicht sehe, selbst wenn es unfassbar schmerzhaft sein wird, irgendwie, ich weiß nicht wie, aber irgendwie wird er alles zum Guten führen. Und genau das hat Gott letztendlich auch getan. Und das ist natürlich eine Intensität vom Gebet, die wir so eigentlich nicht kennen. Keiner von uns hat wahrscheinlich schon so eindringlich gebetet, dass uns wie Schweiß, wie Blut auf die Erde tropfte. Aber nichtsdestotrotz ringt jeder einzelne von uns irgendwann mal mit dieser Frage, ob Gott es wirklich gut meint mit uns. Und wir kommen irgendwann mal an den Scheideweg, wo jeder einzelne von uns sich entscheiden muss, was er glauben will. Will er glauben, dass Gott gut ist? Oder will er es nicht glauben? Und das ist eine Entscheidung, die wir nicht nur einmal im Leben treffen müssen. Also wenn du dich taufen lassen hast und du eigentlich entschieden hast, Jesus nachzufolgen, es ist letztendlich eine Entscheidung, die du immer und immer wieder treffen musst. Vor allem dann, wenn du schwierige Situationen in deinem Leben durchgehst. Denn dann kommt erneut diese Frage wieder in dein Herz hoch. Mein Gott ist wirklich gut mit dir. Kann es das wirklich noch sein? Und du musst erneut diese Antwort letztendlich geben. Und für mich persönlich in meinem Leben, ich muss sagen, in den letzten 8 Jahren meines Lebens, ich habe Gott auf so wunderbare Weise, so intime Weise kennengelernt. Und ich muss sagen, es war der Hammer gewesen. Und ich habe nie gezweifelt, dass Gott es gut mit mir meint. Ich habe immer voller Glaube, voller Überzeugung sagen können, hey, Gott meint es wirklich gut mit mir. Außer an einem Tag. Vor ungefähr 2 Jahren. Es war der 16. August 2023. Und da habe ich tatsächlich gezweifelt an diesen einen Tag. Intellektuell, ich habe gewusst, Gott ist gut. Ich habe gewusst, Gott liebt mich. Ich habe gewusst, Gott sieht mich. Und meine Predigt vorbereitet, habe ich überlegt, ob ich auch diese Geschichte erzählen will, weil ich irgendwie auch ein bisschen Angst davor hatte, mich daran erinnern zu müssen, wie ich mich gefühlt habe. Diese Hilflosigkeit, diese Verzweiflung, diese Hoffnungslosigkeit. Das sind so Gefühle, das sind ekelhafte Gefühle. Das sind Gefühle, die dir den Magen umdrehen und dich übel fühlen lassen. Aber ich möchte sie euch trotzdem erzählen. Und meine Geschichte, die fängt eigentlich ganz positiv an. Nämlich am 23. Februar 2022, das sind ungefähr 1,5 Jahre davor, da ich das erste Mal meiner Frau, zu dem Zeitpunkt war sie nicht meine Frau, auch nicht meine Freundin, das war das erste Mal, dass ich ihr gesagt habe, dass ich sie liebe. Und seitdem waren wir ein Paar gewesen. Und kurz danach bin ich zurück von Südafrika nach Deutschland geflogen. Sie hat in Südafrika gelebt und sie hat ihren Pass beantragt, ihren kongolesischen Pass, aber in Südafrika. Und ich bin zurück nach Deutschland geflogen. Ich habe in dieser Zeit auch meinen Pass erneuert. Und mir haben sie gesagt, es dauert 4 Wochen. Innerhalb von 3 Wochen hatte ich den Pass. Ihr haben sie gesagt, es dauert ebenfalls ein paar Wochen. Doch aus diesen paar Wochen sind ein paar Monate geworden. Und wir haben dann immer wieder gebetet, immer wieder gehofft, dass es jetzt bald kommen wird. Denn wenn 3 Monate bereits schon vergehen, dann denkst du ja, jetzt kann es eigentlich gar nicht mehr so lange dauern. Und es müsste doch eigentlich bald kommen. Und du hast jeden Tag gehofft, wirklich jeden Tag hast du daran gedacht, jeden Tag gesagt, ah, vielleicht heute, vielleicht kriegen wir heute eine Nachricht, vielleicht kommt heute eine E-Mail, vielleicht, vielleicht, vielleicht. Doch aus diesen 3 Monaten sind 6 Monate geworden und dann 9 Monate. Und dann nach 10 Monaten war der Pass immer noch nicht da. Zu dem Zeitpunkt waren wir mittlerweile verlobt und wir haben schon bereits unsere Hochzeit geplant und haben natürlich gehofft, dass der Pass bald kommen wird, sodass er endlich mal nach Deutschland kommen kann. Und in dieser Zeit ist sie dann immer wieder mindestens eine Stunde lang während dem Studium, während sie Sport gemacht hat und alles drum und dran, viel gewesen ist, viel Planung und so weiter, immer wieder den Aufwand gemacht, um eine Stunde lang dahin zu fahren, weil sie gesagt haben, sie wird es bald bekommen. Dann kam sie dort an, hat gewartet und wieder nichts gewesen. Dann haben sie gesagt, komm nächste Woche. Sie kam nächste Woche, Pass war immer noch nicht da. Haben sie gesagt, Ende des Monats, auf jeden Fall, dann wird es da sein. Immer wieder Versprechungen, aber es ist nie was geworden. Und mittlerweile ist schon ein Jahr vergangen, wo wir ständig gehofft haben. Und es ist nicht so, dass du es einfach ausblenden kannst. Also ich habe ja jeden Tag widerspiegelt bekommen, dass mein Partner nicht da ist. Dass sie immer noch weit, weit weg ist. Viele Hunderte und Tausende von Kilometern. Und es ging eine lange Zeit so weiter. Viele Monate noch weiter. Und dann kriegt man schon irgendwann so Panik, weil man sich denkt, ja, was ist, wenn eigentlich der Pass nie kommt? Ich meine, es sind mittlerweile 1,5 Jahre vergangen. Warum sollte es nicht nochmal 1,5 Jahre dauern? Oder sogar noch länger? Warum nicht? Und dann kriegt man leicht so Panik. Und es war ein ständiges Hoffen, ein ständiges Beten. Aber es passiert einfach nichts. Gar nichts. Absolut gar nichts. Und dann sagt die Bibel, endloses Hoffen macht das Herz krank. Endloses Hoffen macht dein Herz krank. Und genauso habe ich mich gefühlt. Ich habe mich krank gefühlt. Ich habe eine Schwere auf meinem Herzen gefühlt. Und nicht nur hin und wieder, sondern die war einfach da. Ich habe gemerkt, es ist einfach so eine Dämpfung einfach da. Und selbst wenn ich mal Freude hatte, war es trotzdem so, dass dann wieder der Gedanke an meine Verlobte ging, ja, aber sie ist nicht da. Die Freude ist vielleicht kurz da, aber sie ist nicht da. Und schon war meine Freude wieder gedämpft. Und ich bin morgens manchmal aufgewacht und ich habe sofort gemerkt, boah, mein Herz ist einfach traurig. Ich habe sofort gespürt. Es war einfach traurig gewesen. Trauer war jetzt nicht etwas, was ich so wirklich kannte, aber ich habe einfach gemerkt, über die Zeit hinweg kam immer mehr Trauer und Trauer und Trauer hinzu. Und diese Unsicherheit, immer zu hoffen und nie zu wissen, das hat mich krank gemacht. Aber das, was mich wirklich traurig gemacht hat, ist zu sehen, dass sie traurig war. Wenn wir mal telefoniert haben, habe ich dann gesehen, wie sie geweint hat. Und da ist nichts, was ich tun konnte. Da ist nichts, was ich als Mann in dieser Situation machen konnte. Und es war dann auch so, dass sie auch teilweise depressive Tendenzen hatte. Es war auch teilweise so, dass sie dann Hautausschläge bekommen hat, weil sie so unter Stress gewesen ist. Und dass sie so belastet hat. Und da war einfach nichts, was ich tun konnte. Und wenn ich sie so weinen gesehen habe, dann war eigentlich das, was ich wirklich machen wollte, sie einfach nur umarmen. Aber selbst das habe ich nicht tun können. Und so waren Trauer und Hilflosigkeit und Verzweiflung eigentlich so mein ständiger Begleiter. Jeden Tag. Es war jetzt nichts, was ich einfach nur so abschütteln konnte oder irgendwie so etwas, einfach mal ignorieren konnte, sondern es war einfach da und es blieb auch da. Und ich musste es einfach nur ertragen. Und dann am 16. August 2023 war es soweit, dass sie dann bei mir im Zimmer war. Es war morgens. Ich habe aus dem Fenster rausgeschaut und ich habe zu Gott geschaut. Und das sind so Momente, wo ich dann ganz ehrlich bete. Kein poetisches Gebet, kein wohlklingendes Gebet, nichts irgendwie Studiertes oder irgendwie so etwas, sondern ganz ehrlich. Denn Gott weiß eh schon, was ich denke. Gott weiß, was ich fühle. Gott sieht alles. Und ich habe zu Gott gesagt, Gott, was soll das? Jetzt mal ganz ehrlich, was soll das? Also wenn du doch da bist, wenn du doch willst, dass wir heiraten, unser Leben gemeinsam hier leben, was soll das? Was ist hier dein Plan? So, das war mein ehrliches Gebet gewesen. Und dann war es so, dass ich den restlichen Tag einfach so reingelebt habe. Ich habe dann auch gar nicht mehr mit Gott geredet oder so. Und am Abend kam ich dann aber wieder. Und dann war mein Gebet aber ein bisschen anders gewesen. Dann habe ich auf einmal zu Gott gesagt, Gott, ich glaube, dass du gut bist. Ich glaube, dass du gut bist, nicht weil ich mich gerade gut fühle. Nicht, weil Dinge gerade so laufen, wie ich es mir vorstelle. Deswegen glaube ich das nicht. Sondern ich glaube, dass du gut bist, weil du am Kreuz deinen Sohn für mich hingegeben hast. Weil du mich liebst. Weil du eine Beziehung mit mir haben willst. Obwohl ich doch derjenige war, der gegen dich gesündigt hat. Und trotzdem hast du dich entschieden, mich zu lieben. Mich anzunehmen, meine Sünden zu vergeben. Wie kann ich dann behaupten, dass du nicht gut bist? Nur weil sich mein Leben gerade nicht gut anfühlt. Nur weil mein Leben gerade nicht so läuft, wie ich es mir vorstelle. Dann habe ich zu Gott gesagt, Gott, du hast deinen Sohn für mich hingegeben und jetzt gebe ich dir mein Leben hin. Und ich sage, dein Wille geschehe und nicht mein Wille. Und dann kurz danach habe ich ein Lied aufs Herz bekommen. Und es war ein Lied von Lincoln Brewster. Und in diesem Lied, da hat er Folgendes gesungen. Und er sagte, while I wait, I will worship. While I wait, I will trust you. And though I don't understand it, I will worship with my pain. Währenddem ich warte, werde ich anbeten. Währenddem ich warte, werde ich vertrauen. Und auch wenn ich es nicht verstehe, ich werde dich anbeten mit meinem Schmerz, inmitten von meinem Leid. Und so war ich da in meinem Zimmer. Und ich bin Gott begegnet. Und ich habe ihn angebetet. Auch wenn meine Situation sich nicht verändert hat, es war egal. Es war egal, was das Ergebnis gewesen ist. Gott war da und ich konnte ihn anbeten. Und ich habe mich dazu entschieden, ihn anzubeten. Egal, wie ich mich fühle, inmitten von meinem Schmerz, inmitten von meinen Enttäuschungen, ist egal. Ich konnte trotzdem noch sagen, Gott ist gut. Und dann war es so gewesen, dass wir kurz danach telefoniert haben, meine Verlobte und ich. Und ich habe ihr erzählt, wie ich mich gefühlt habe. Ich habe ihr erzählt, wie ich gezweifelt habe. Und ich habe ihr auch erzählt, dass ich mich entschieden habe, trotzdem noch zu glauben, trotzdem noch weiter anzubeten. Und dann plötzlich, um 9.18 Uhr, ganz aus dem Nix, kriegt sie auf einmal ein Bild auf ihr Handy. Und es war ein Bild von der Organisation, die sich um ihren Pass gekümmert hat. Und es war tatsächlich ein Bild von ihrem Pass. Und da habe ich mir gedacht, krass. Ich konnte es gar nicht erst glauben, dass der Pass real ist. Also irgendwie, man hofft, dass er bald kommt und wenn er dann da ist, dann kannst du es erstmal gar nicht glauben. Und ich habe mir gedacht, krass, die 1,5 Jahre lang, wo ich immer ständig im Glauben gewesen bin, trotzdem geglaubt habe, trotzdem gehofft habe, trotzdem gebetet habe, dann, wo ich zweifle, dann auf einmal hat Gott den Durchbruch geschenkt. Und ich glaube, dass Gott mir beibringen wollte, dass ich lerne, ihn anzubeten, auch wenn ich nicht das habe, nachdem ich mich so lange gesehnt habe. Er wollte, dass ich lerne, ihn anzubeten und trotzdem zu glauben, dass er gut ist, selbst wenn ich mich nicht gut fühle. Und das ist eine kostbare Lehre, die ich euch einfach ans Herz legen möchte. Das ist eigentlich, worum es wirklich geht. Deswegen, wenn du heute hier bist und du zweifelst gerade, ob Gott wirklich gut ist, und du zweifelst daran, ob Gott es gut mit dir meint, und du kannst an beiden Händen abzählen, wie viele Dinge gerade nicht gut laufen in deinem Leben, dann möchte ich einfach nur sagen, bete Gott trotzdem an. Bete ihn trotzdem an. Denn ich glaube, dass du ihn erleben wirst. Denn das, was ich erlebt habe in diesem Gebet, obwohl ich nicht das hatte, was ich haben wollte, es war ein Moment der Transzendenz. Es war ein heiliger Moment gewesen, wo ich das Hier und Jetzt kurzzeitig gefühlt verlassen habe. Wo auf einmal der ganze Schmerz, der da war, die ganzen Sorgen, die ganzen Probleme, all diese Herausforderungen, auf einmal waren die nicht mehr so wichtig gewesen. Und die haben sich fast in Luft aufgelöst. Und ich habe gelernt, solange Gott bei mir ist, solange Jesus bei mir ist, ist alles gut in meinem Leben. Ich brauche nicht alles haben, was ich mir wünsche. Selbst wenn all diese Wünsche ausbleiben, kann ich immer noch sagen, mein Leben ist gut. Oder so wie wir in diesem Lied immer wieder singen, it is well with my soul. Es ist gut mit meiner Seele, solange Jesus bei mir ist. Und ich habe gelernt, das Kostbarste in meinem Leben ist die Gegenwart Gottes. Da, wo er ist, ist alles gut. Und das ist etwas, was ich mir wünsche für jeden Einzelnen von euch. Ich weiß nicht, wo du gerade stehst in deinem Leben. Ich weiß nicht, was du gerade durchgehst. Und ich weiß, von manchen von euch persönlich, ich weiß, dein Leben ist gerade sehr hart. Du bist sehr frustriert mit den Dingen, die gerade passieren in deinem Leben. Und es gefühlt geht gerade nichts voran. Es passiert einfach nichts in deinem Leben. Und du bist frustriert. Ich kann das Gefühl verstehen. Und ich möchte einfach nur für einen kurzen Moment, einfach nur kurz für dich beten. Wenn das du bist und du sagst, ja, ich bin frustriert. Und ja, ich bin gerade nicht so überzeugt. Dann möchte ich einfach nur für einen kurzen Moment für dich beten. Es soll kein langes Gebet sein, denn Gott hört uns. Und Gott ist hier. Seine Gegenwart ist jetzt hier. Deswegen lass uns gemeinsam kurz beten. Vater im Himmel, du siehst das Herz von jedem Einzelnen von uns. Du siehst, wie manche Herzen gerade am Zweifeln sind, wie sie herausgefordert sind, wie da so viele Lasten auf ihrem Herzen sind, wie sie spüren, dass einfach eine Schwere da ist. Aber ich bitte dich einfach jetzt in dem letzten Lied, Jesus, wo wir dich erheben werden, dass du kommst. Dass du kommst und ihm begegnest. Dass du die Schwere wegnimmst. Dass sie spüren, dass du da bist. Und dass sie erkennen, dass solange du bei ihnen bist, du alles bist, was sie brauchen. Dass alles gut ist in ihrem Leben. Deswegen komm du, Jesus. Komm du, Heiliger Geist. Wirke jetzt in Jesu Namen. Amen.